Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 162 unseres Computer Club 2. Hier quasi live von der CeBIT.
Ja, quasi live.
Ja, wir sind gerade im Moment von der Bühne gekommen, nehmen jetzt auf. Und ja, es ist ja so ein bisschen Zeitversatz ist immer drin.
Da war heute ein großer Fan von uns da. Und er hat sogar die doppelte Ehre hinterlassen, damit ich dir die Hälfte davon abgeben kann. Mhm. Und er hat gesagt, wir wären ganz großartig. Und wir sollen das auch so weitermachen mit der Begrüßung. So ein bisschen verrückt und jedes Mal anders. Du hast nämlich nicht begrüßt.
Ich habe nicht begrüßt, weil ich erst mal vorgestellt habe. Und danach bist du mir in die Flanke gefallen.
In welche Flanke?
In die rechte. Du sitzt ja rechts neben mir. Mhm. Und das ist dann meine rechte Flanke. In Fahrtrichtung oder Gehrichtung rechts. Ja.
Also ich habe auch noch nicht begrüßt.
Ja, aber ich bin ja zuerst mal dran.
Ach so, dann
also,
mach du das doch.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und all die ihr da zu Hust sitzt und euch da voll dröhnen lasst von uns. Ich begrüße euch und Sie und alle, die sonst noch dabei sind, ganz herzlich von der CeBIT aus Hannover.
Und das tue ich auch.
Das war aber nicht so blumig.
Doch. Ich bin froh, dass wir wieder auf der CeBIT sind. Denn manchmal braucht man sowas und so Gespräche und so Leute. Und so guckt man in der Halle rum und man geht an den Ständen vorbei. Also man ist auf einer Messe. Und das braucht man manchmal.
Und ich muss sagen, also heute früh ist mir besonders aufgefallen, ich musste schon um 9 Uhr hier sein. Ich hatte einen Termin und zwangsweise musstest du dann auch hier sein. Ja. Und da sind wir hier reingefahren mit dem Shuttle von G-Data. Die haben uns abgeholt und ich habe gedacht, die haben gesagt, 8:30 sind wir da. Habe ich gestern gesagt, nee, kommt mal lieber 7:45. Man weiß ja nicht, wie der Verkehr ist. Und dennoch sind wir ein bisschen zu spät gekommen, denn es war mächtig viel Verkehr. Viel mehr Verkehr als letztes Jahr.
Wir waren mal in Hildesheim untergebracht für die CeBIT. Da sind wir morgens in 10 Minuten hierher gesaust.
Ja, 10 ist ein bisschen untertrieben.
Ja, aber, 15 Minuten.
Ja.
Und es war so, als hätten die uns die Tore geöffnet gehabt. Da hätten wir auf uns gewartet.
Ja, und heute war es über eine Dreiviertelstunde. Es ist mehr los. Ja. Auch an den Ständen. Selbst heute früh, kurz nach 9 Uhr, da war schon echt etwas los.
Gut, das stimmt, was man da sagt, dass die IT wieder am Kommen ist.
Ja, aber es ist noch nicht überall angekommen. Es sind 50 Aussteller mehr laut Messe.
Es sind 4.000 so und so viel. Wir waren mal bei 8.200.
Ja, es ist nicht viel, 50 Aussteller. Und es hat sich auch noch nicht rumgeschwungen. Aber das Interesse ist offensichtlich wieder größer geworden.
Und die Industrie vermisst die Fachkräfte.
Ach,
sind das, selbst dran schuld, dass das so ist.
Das wundert mich aber jetzt, Naja, nicht nur die Industrie. Also die Verantwortung dafür hat meiner Meinung nach die Politik. Alles, was mit Technik und sowas zu tun gehabt hat, das ist ja quasi ausgegrenzt worden. Es ist ja nicht nur in der Politik so, auch in den Medien. Technikkompetenz ist keine mehr vorhanden und sie wird auch nicht gefördert. Und jetzt jammert man, dass man keine Techniker hat. Also, naja, gut.
Und jetzt hören wir mal rein, was wir da verzapft haben mit der Policy.
Eben auf der Bühne.
Auf der Bühne, mit der keiner so richtig was definitiv anfangen kann.
Am Anfang,
Am Anfang, aber was ist Policy? Vielleicht wissen Sie es besser zu Hause.
Aber wenn Sie jetzt eine Stunde zuhören, dann wissen Sie es wahrscheinlich.
Ja, herzlich willkommen zum G-Data Talk am Nachmittag. Es geht heute um die Policy. Auch so ein Schlagwort, was irgendwie ständig rumgeistert und wo keiner wirklich so richtig was mit anfangen kann. Und dazu haben wir ganz viele Leute eingeladen und wollen mal gucken, ob wir da irgendwie ein paar Sachen hinkriegen, die Sie dann auch mit zu Hause, mit nach Hause nehmen können in Ihre eigene Firma, wo Sie auch was von profitieren.
Ich denke, wir stellen einfach mal unsere Bühnengäste hier vor. Ganz hier direkt neben mir sitzt Michael Dörfler. Ich musste nach dem Vornamen gucken, Herr Dörfler.
Ich habe einen.
Das passt gut. IT und Mittelstand als Fachredakteur für IT. Sie sind also von der schreibenden Zunft, sind auch tagtäglich mit dieser Problematik befasst. Und ich finde das schön, dass Sie hier zu uns gekommen sind.
Okay, Dankeschön.
So, ich habe schon oft das Wort Policy gehört und das hat mich eigentlich auch mal interessiert, was das eigentlich heißt. Ich habe heute Morgen bei Wikipedia nachgesehen und die sind sich auch nicht so ganz sicher, was das eigentlich ist. Es ist ein zusammengesetztes Wort aus Politik und Policy und Polity und kann man auch sagen Verhaltensmaßregeln, oder? Verhaltensmaßregeln, wie man sich im Betrieb mit dem Computer zusammen zu unterhalten hat. Und hier auf meiner Seite ist es zum einen ist es Dr. Johannes Wiele. Er kommt vom TÜV Rheinland. Und was machen Sie da beim TÜV Rheinland?
Ja, ich bin dafür zuständig, habe einen Bereich, wo wir uns um die menschlichen Faktoren von Informationssicherheit kümmern. Und das heißt zum Beispiel eben auch das, was eingangs angesprochen wurde, dass man ja Leute wirklich mit ins Boot holt, wenn man ihnen zum Beispiel solche Policies, Richtlinien geben muss und diese nicht einfach aufoktroyiert und dann nachher erlebt, dass es nicht funktioniert.
Also das, wenn man das richtig ernst nimmt, Policy, müsste man dann alles verbieten. Man müsste den USB-Stick verbieten, die SD-Karte verbieten. Man müsste eigentlich alles verbieten im Betrieb, was irgendwie Schadsoftware mitbringen kann. Aber Sie sagen, man sollte das nicht so ganz so schlimm machen.
Nee, eigentlich nicht. Also es steckt ja in diesem Wort Policy auch ein bisschen das Wort Polizei mit drin. Man hat also so diesen Eindruck, da wird ganz stark geregelt und auch in Rechte eingegriffen. Das ist das eine. Macht man das aber, man ist ja schließlich nicht der Staat, muss man damit rechnen, dass Gegenwehr kommt und das kann den Zweck des Ganzen dann wieder unterminieren. Deshalb ein bisschen mit Vorsicht vorgehen.
Mitdiskutieren wird auch noch, ich muss ja auch den Namen kurz lesen, Achim Stams, er ist von der PME, und zwar von der PME Personalgesellschaft. Was machen Sie in puncto Policy?
Ja, zunächst mal muss man ja sagen, dass es nicht nur eine IT-Policy gibt, es gibt auch eine HR-Policy, es gibt eine Car-Policy. Also Policy ist eben eine Regelung, die ich brauche, um, ich sag mal, den Mitarbeitern auch eine Orientierung zu geben. Ich berate Unternehmen, hauptsächlich mittelständische Unternehmen, in ihrer Personalpolitik, in ihrer Ausrichtung. Da geht es um Themen wie Personalauswahl, da geht es um Training, da geht es aber auch um Themen wie zum Beispiel, wie ich den betrieblichen Ablauf regeln will, wie ich also eine HR-Strategie, also eine Personalstrategie aufsetzen will. Und dazu braucht es unter anderem auch natürlich eine passende IT-Policy. Das heißt, die Frage, wie viel Freiheitsgrade ich den Mitarbeitern gebe und wie eng ich sie möglicherweise auf der anderen Seite reglementieren will, ist natürlich auch ein Gegenstand der Gesamtregelung, mit denen ich den betrieblichen und sozialen Frieden und natürlich auch die Freiheitsgrade gestalten will.
Gehört zu der Fortbildung eigentlich der Punkt, zu dem Wort Policy auch der Punkt Fortbildung?
Also würde man sicherlich nicht im engeren Sinne sehen, aber das kann durchaus auch ein Thema sein, wenn es um die Frage geht, wie generell, sagen wir mal, auch mit dem Thema Fortbildung auch in Bezug auf IT-Themen umgegangen wird.
Also wenn ich mir so vorstelle, so USB-Stick, ist nicht jedem klar, dass das so etwas Gefährliches sein kann. Wenn ich ihm aber erkläre, was da alles mit passieren kann, wenn er so einen USB-Stick auf dem Parkplatz findet und da liegen vielleicht sogar 20 und er nimmt alle 20 mit, und richtet fürchterlichen Unheil damit an, weil da das Schadsoftware drauf ist. Der weiß das erst gar nicht. Das muss man ihm eigentlich doch schon klar machen.
Ja, wobei ich natürlich auch sehen würde, es gibt Chancen und Risiken. Die Risikenseite haben Sie gerade angesprochen. Auf der anderen Seite, wir haben ja eben auch schon mal an einer anderen Stelle darüber gesprochen, wie weit ich beispielsweise auch auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter setzen will und auch darauf, dass eine gewisse Motivation auch durch diese Eigenverantwortung erhalten bleibt. Wir hatten das Beispiel, das kann ich hier gerne nochmal nennen, möchte ich zum Beispiel als Unternehmen, dass ein Mitarbeiter, der am Montag oder Dienstag eine Präsentation halten muss, sich am Wochenende auf seinem privaten Notebook oder Desktop-PC darauf vorbereitet, das abspeichert und mit in die Firma nimmt, oder möchte ich das unterbinden? Dann darf ich mich allerdings auch nicht wundern, wenn der Mitarbeiter dann möglicherweise sagt, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann dürft ihr aber auch nicht erwarten, dass ich mich dann über die Maßen für so ein Thema engagiere.
Wir sind jetzt schon ziemlich in ein Detail eingestiegen und ich wollte den Ralf Benzmüller mal bitten, vielleicht noch mal zu umreißen, was gehört eigentlich dazu? Welche Bereiche oder Punkte gehören in eine oder zu einer IT-Policy?
Ja, also Sie hatten ja schon angedeutet, so Policy, also ich sage eigentlich lieber Richtlinien, also so Regulierung hört sich auch immer sehr, sehr negativ an, aber Richtlinien sind eigentlich eher so, ist eigentlich das, was es eher treffen sollte, weil Leute sich an diesen Richtlinien auch orientieren sollen. Und es gibt da ganz viele verschiedene Bereiche in der Firma, die für uns natürlich am wichtigsten ist, ist letztendlich die, wo es um die Regulierung oder um die Richtlinien für die IT-Security geht. Und da gibt es halt einfach ein ganz großes Problem, ne? Also nicht nur ein technisches, sondern eben auch das Problem, wenn die technischen Verfahren, also Technical Engineering, wenn das nicht mehr funktioniert, dann fangen die Hacker an mit dem sogenannten Social Engineering und fangen eben an, die Schwachstelle vor dem PC auszunutzen. Und an der Stelle sind wir eben dann auch mit Richtlinien. Und also bei ganz vielen IT-Sicherheitsverantwortlichen wird, wenn es um Leute und um Personal geht, nur von einem sogenannten Layer-8-Problem gesprochen. Das heißt, wenn man so das Schichtenmodell sich anguckt, es gibt 7 technische Schichten, wie Datenkommunikation funktioniert. Und die 8. Schicht ist eben dieses der Mensch vor dem PC. Und das ist sehr abwertend. Und man kann eben nicht nur von einem Layer 8 Problem reden, sondern wenn man vernünftige Richtlinien baut und die auch in einem Unternehmen gelebt werden und die entsprechend umgesetzt werden, dann hat man nämlich kein Layer 8 Problem mehr, sondern dann hat man Layer 8 Security. Und das heißt, der Mitarbeiter wird dann zur Ergänzung der gesamten IT-Sicherheit. Und diese Chancen, die so eine Policy oder solche Richtlinien dann bieten, die finde ich halt sehr wichtig.
Vielleicht darf ich dazu mal direkt aus der unternehmerischen Praxis, so wie ich sie kenne, ein paar Erfahrungen wiedergeben. Ich meine, es gehört sicherlich einiges dazu, wenn ein Mitarbeiter so doof ist, 20 USB-Sticks, die er zufällig irgendwo findet, im Unternehmen auszuprobieren. Okay,
Gier gehört dazu. Ich habe was gefunden.
Ja, okay. Sie sind doof. Sorry. Aber ich denke, die Problematik liegt ganz woanders, jenseits der Policy und wie man das nennt. Also ich spreche jetzt für mittelständische Unternehmen, die so bis 500 Mitarbeiter groß sind, wo der Chef, der Inhaber ist, und der sieht das eigentlich so gar nicht. Der sagt, ich habe meine Mitarbeiter, denen vertraue ich. Das sind Menschen, die habe ich eingestellt, die sind für mich jetzt im Unternehmen tätig, sie stehen an der Maschine. Und der Computer ist auch eine Maschine und die Software und was da so alles dazugehört. Warum soll er jetzt nicht einfach auch, weil ich ihm vertraue, Dinge nutzen können, USB-Stick, Vorbereitung zu Hause, Dinge, die jetzt jedem TÜV-Experten oder Herr Stamms Ihnen als Personalberater die Haare zu Berge stehen lassen. Warum soll ich das nicht machen? Und es gibt tatsächlich immer wieder Erfahrungen, dass man in Maschinenbauunternehmen, in denen ja Produktionsmittel stehen, also Werksysteme, mit denen produziert wird, in Millionenhöhe, da darf kein anderer ran, da ist ganz klar, wer da die Programme bedient und füttert. Aber in der IT, im gleichen Unternehmen, da herrscht offenbar das völlige Chaos. Also Leichtsinn, allzu große Vertrauensseligkeit, ich würde jetzt gar nicht sagen Blauäugigkeit, sondern es ist einfach Vertrauen. Vertrauen, das hat ja mal vor vielen Jahren jemand gesagt, ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ich denke, also aus meiner Erfahrung sollte das auch für eben die Richtlinien, die im Umgang mit Betriebsmitteln wie eben unternehmenseigene IT gelten, sollte man auch darauf anwenden.
Herr Dr. Wieler, Sie haben das Mikrofon schon hochgenommen. Aber der TÜV, was hat der jetzt direkt damit zu tun?
Naja, also das passt jetzt ganz gut in dieses Bild und auch in das, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Wir sind ja mittlerweile in einem Trend, wo man von der reinen IT-Sicherheit ein bisschen wegkommt, weil man sich sagt, die Informationen, die es zu schützen gilt, die werden ja nun eben nicht nur am PC, mit der E-Mail, beim Internettransfer und so weiter gehandelt, sondern die Leute reden ja auch. Man kann das also gerade als CeBIT-Besucher ja ganz gut mitkriegen, wenn man in einem der ICEs sitzt, die hier hinfahren. Wenn man da mit einer reinen IT-Policy Daten schützen will, dann hat man all das nicht im Griff, was da passiert hier von Tunnel zu Tunnel ab Kassel oder vor Kassel. Die Leute sprechen mit ihren Firmen durch, welche Kunden vielleicht noch gerade bedient werden müssen. Sie nennen vielleicht Kunden, sie nennen Informationen und Ähnliches. Und da kommt man eben rein schon aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, gerade beim Datenschutz, irgendwann dahin, dass man irgendeinen Weg finden muss, die Informationen eben nicht nur technisch zu schützen, sondern auch irgendwie einen Einfluss zu bekommen auf das, was die Leute da tun. Und das erfasst dann eben mündliche Kommunikation mit Verhalten in der Öffentlichkeit. Ja, und dann steht man plötzlich als ein TÜV, der ja ursprünglich eigentlich als etwas dasteht, was Technik irgendwie in den Griff kriegen soll, in einem Bereich, wo man sich sagt, jetzt muss ich doch auch diese Kommunikationskomponente mit in den Griff bekommen. Und da haben wir dann eben sowohl bei Informationssicherheitsmanagementsystemen als auch beim Datenschutz zwangsläufig damit zu tun, irgendwie den Schritt auch zum Menschen hinzugehen.
Aber es hat ja, Sie sagten es gerade am Schluss, mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen. Sie können den Menschen ja keinen Stempel irgendwo draufdrücken. Was machen Sie? Wie kriegen Sie die Menschen dazu, dass sie sich an bestimmte Verfahrensweisen und Absprachen halten?
Das ist viel mehr Interaktion als Vorschrift. Also Menschen, der Großteil der Menschen, die irgendwie in einem Unternehmen tätig sind, zu Recht wollen ja eigentlich was Gutes tun, sie wollen für das Unternehmen arbeiten, aber sie machen Fehler. Und da ist man in diesem Grauzonenbereich, wo man ihnen mit sowas wie Richtlinien oder mit Vorgaben auch ein bisschen dabei helfen muss, Informationen zu schützen in einem Bereich, wo sie das vielleicht gar nicht so gut können. Also zum Beispiel im Umgang mit E-Mail, aber auch in der privaten Kommunikation. Das heißt, wir sind wirklich in einem dieser ganz berühmten weichen Bereiche. Wir können Einfluss ausüben, müssen das nach allen Regeln der Kunst wie ein Psychologe tun, müssen dabei aber sehen, dass wir irgendwie hinterher auch dokumentieren können, dass man zumindest das auf halbwegs sinnvolle Weise getan hat. Und das ist etwas, das ist keine exakte Wissenschaft mehr, aber es ist sehr viel, was mit Kommunikation zu tun hat.
Aber wenn ich da mal reingrätschen darf, natürlich ist Compliance und Policy auch vom Gesetzgeber eine verpflichtende Geschichte. GmbH-Geschäftsführer sind ja auch in der Haftung, wenn im Unternehmen was passiert, was in der Buchhaltung oder in anderen Bereichen schiefläuft, betrügerische Absichten oder das aktuelle Beispiel lasse ich jetzt mal außen vor, das in Berlin zurückgetreten ist. Aber es gibt auch Dinge, die man zu denen man verpflichtet ist als Unternehmer.
Ja, das Problem ist nur, Sie würden ja gerne Menschen konfigurieren, Sie können es nur nicht. Sie müssen immer den Weg darüber gehen, einen vernünftigen Einfluss auf Sie auszuüben. Wenn Sie eine gute Firmenkultur haben, wo sowieso jeder hinter seiner Organisation steht, es gibt die Firmen ja nach wie vor, ehemalige Garagenfirmen mit tollen Produkten, ist es gar nicht so schwierig, das durchzusetzen. Sie können auch versuchen, und zum Beispiel in einem Umfeld wie bei einer, sagen wir ein Atomkraftwerk oder ähnliches, ist die Akzeptanz mit Sicherheit sehr hoch, engen Regeln zu folgen. Aber sie kommen auch in Bereiche, wo man in einer Organisation eben irgendwo so zwischen Freiheit und Regelwerk sich dazwischen bewegen muss. Und sie schaffen es eben wahrscheinlich nicht, das Ganze wie bei einer Maschine mit einem festen Regelwerk auch hinzubekommen. Das heißt, sie müssen immer schauen, gibt es da Widerstände, die sie irgendwie aufwecken, wenn sie Regeln zu eng fassen. Ist einfach eine praktische Problematik, die es damit zu bewerkstelligen gilt.
Naja, letztlich ist es ja ein Arbeitsvertragszusatz. Da steht dann drin, du darfst nicht und du darfst. Und das ist eigentlich
ja, aber die Regelung. Aber was darf man, was darf man nicht? Ich kann da ein Beispiel sagen. Ich habe mal einen Verbesserungsvorschlag beim WDR gemacht, nachdem immer ein Postbote mit mir im Fahrstuhl mit hochfuhr und er hatte so ein Wägelchen gehabt mit Kistchen da drin, wo die Post drin lag. Und ich habe dann gelesen, Herrn Müller, Herrn Meier und so weiter. Dann habe ich dem gesagt, hören Sie mal zu, Sie dürfen hier nicht so hochfahren. Der Datenschutz, ich darf das nicht lesen. Ich darf das ja nicht wissen, dass der Kollege da Post kriegt von irgendeinem. Daraufhin habe ich das dann schriftlich gemacht und habe das eingereicht und habe dann Geld für gekriegt, für einen Verbesserungsvorschlag. Und es kamen so Klappen auf die Dinger drauf, sodass man nicht mehr reingucken konnte. Jetzt bin ich als Rentner, musste ich wieder was abgeben. Jetzt fuhr wieder ein Postbeamter mit mir da hoch, der hatte wieder keine Klappen drauf. Das heißt, wenn da ein Mensch wechselt oder wenn da nicht nachgehalten wird, dann vergisst man den Datenschutz.
Lassen wir gerade Herrn Stams mal zu Wort kommen. Aus Sicht des Personalmanagements, wenn man jetzt eine solche Vereinbarung, es ist ja keine Betriebsvereinbarung, das ist ja etwas anderes, aber eine solche Firmenanweisung erarbeitet. Wie reagieren denn dann die Mitarbeiter darauf? Sagen die, Mensch, jetzt haben wir noch neue Vorschriften, laufen die weg? Oder wie sensibel muss man denn an diese Situation herangehen?
Also ich muss mir halt dessen bewusst sein, dass so eine Policy immer auch ein zweischneidiges Schwert ist. Und es gibt keinen exakt richtigen Weg, den ich einschlagen kann. Es hängt sicherlich von der Art des Business ab, in dem ich mich bewege. Ist ein Produktionsunternehmen anders sicherlich als in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Es hängt davon ab, wie ich andere Regeln auch aufstelle. Habe ich zum Beispiel eine elektronische Zeiterfassung oder arbeite ich mit Vertrauensarbeitszeit? Und da muss auch die Policy, die IT-Policy zu passen. Und dementsprechend, wenn ich eine Policy zu eng fasse, natürlich kann ich das alles auch in Arbeitsverträge reinnehmen, aber dann laufe ich eben auch Gefahr, dass der Mitarbeiter sich gegängelt fühlt, dass er den Eindruck hat, dass da eine Kultur des Misstrauens herrscht. Fasse ich so eine Policy viel zu weit, laufe ich natürlich Gefahr, dass das auch missbraucht wird, also muss ich da den richtigen Weg finden. Ich würde immer dafür plädieren, es lieber erstmal ein bisschen zu weit zu fassen und auch ein Stück weit auch auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu setzen, sollte ich feststellen, dass es dann tatsächlich Missbrauch gibt, das kann ich ja stichprobenartig kontrollieren, dann kann ich es immer noch enger fassen. Fasse ich es aber erstmal zu eng, ist es ganz schwer, danach wieder die Tore weiter aufzumachen, weil die Mitarbeiter dann natürlich sagen, naja, jetzt, was ist denn nun los? Jetzt wollen sie uns wieder ein bisschen mehr vertrauen. Und es ist immer auch ein Bumerang-Effekt. Das heißt, je mehr, ich nehme nochmal das Beispiel von dem Mitarbeiter, der sich zu Hause am Wochenende hinsetzt und eine Präsentation vorbereitet. Ich darf mich nicht wundern, wenn ich eine ganz enge Policy schaffe, dass so eine Bereitschaft nicht mehr da ist. Also muss es auch ein bisschen zu der Kultur passen und zu der Frage, wie viel Vertrauen brauche ich auf der einen Seite, wie viel Kontrolle ist notwendig.
Aber es gibt ja noch einen ganz anderen Faktor. Es gibt unterschiedliche Wissensstände bei Mitarbeitern. Es gibt welche, die so gar keine Ahnung haben mit dem Ding, was sie da täglich davor sitzen, das sich Computer nennt. Und es gibt irgendwelche, die sehr, sehr genau wissen, wie sie bestimmte Barrieren umgehen können.
Das kann ich ja durch eine Einweisung entsprechend auch regeln. Also da kann ich ja kurze Einweisungen für neue Mitarbeiter machen, um zumindest einen Mindestwissensstand herzustellen.
Ja gut, das ist sicher in der Theorie begründet und berechtigt, in Ihrer Praxis vielleicht auch, aber es gibt halt in der Lebenswirklichkeit der Unternehmen immer dieses typische Phänomen, man vergisst eben, wie Sie sagen, dann diese Klappen draufzulegen, man vergisst halt eben die Einweisung so zu passen, dass es auch der, ich sag mal, jemand mit etwas weniger technischem Verständnis oder inhaltlichem Verständnis erfassen kann. Also diese Dinge passieren ja dauernd und ich denke, ein wirklich sicheres System sind zwei Dinge, einmal wo man als Unternehmer, also in der GmbH-Geschäftsführung, auf der rechtlich sicheren Seite steht, wo man eben nachweisen kann, hier, das ist bei uns formuliert, hier gibt es diese Compliance-Vereinbarung und natürlich eine technische Absicherung, wo man halt bestimmte Dinge nachvollziehen kann und sagen kann, aha, der Herr Benzmüller, der hat doch diesen merkwürdigen USB-Stick da am Wochenende 24 Uhr oder so in die Firmenserver reingeschoben und danach war alles ganz anders. Also solche Dinge muss man natürlich auch dokumentieren. Die Frage ist natürlich nur, wie weit kann man gehen, ohne natürlich da wieder mit dem Datenschutz zu kollidieren. Das, glaube ich, ist der Grad, auf dem wir uns bewegen.
Jetzt haben wir ziemlich abstrakt über diese Gefahren gesprochen. Herr Dr. Wiele.
Ja, ich habe vielleicht ein Beispiel, was das wirklich mal illustriert, was auch mein Vorredner gesagt hat, was es bedeuten kann, wenn man solche Regeln halt in die Welt setzt und sozusagen die Bedienungsanleitung Mensch halt nicht mit berücksichtigt. Viele Unternehmen haben es vor ein, zwei Jahren versucht, zum Beispiel zu verbieten, dass so beim Eintritt in die Häuser auf dem Campus jemand einem anderen überhaupt die Tür aufhält, weil der sich halt normalerweise ja ausweisen muss. Was man dabei nicht beachtet hat, ist so, dass der Wunsch, höflich zu sein und zum Beispiel irgendeiner Figur, die da mit 25 Kartons sich irgendwie durch die Tür mühen will, dann doch reinzuhelfen, dass der Wunsch, das zu tun, so unglaublich hoch ist, dass die Regel, wenn man sie einfach so aussetzt, nicht funktioniert. Irgendwann wird jemand doch so mitleidig sein, wird wieder jemand raus mit reinlassen. Was dann funktioniert hat, ist ein bisschen davon abzugehen und zu sagen, okay, sei weiterhin höflich, so wie du es halt auch im normalen Leben gewohnt bist. Aber sobald er drin ist, geleite ihn also bitte zum Empfang oder zu irgendeiner Sicherheitsperson, damit da halt festgestellt werden kann, ob er denn berechtigten Zutritt hat oder ähnliches. Das heißt, das ist eine ganz kleine Modifikation, die in dem Fall aber Rücksicht darauf nimmt, was Menschen so normalerweise tun, was sie als gut empfinden im normalen Leben. Und wenn man da zu sehr dagegen verstößt, weil man einfach denkt, man kann sie wie eine Maschine in ein bestimmtes Verhalten zwingen, dann wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Und das ist so ein Bereich, wo man eben sensibel sein kann, ohne die Sicherheit halt zu untergraben.
Ralf Benzmüller, welche Gefahren drohen denn überhaupt, wenn man sich nicht an solche Sicherheitsmaßnahmen hält?
Ja, die Gefahren sind natürlich allgegenwärtig. Also wir haben den USB-Stick angesprochen. Sobald man den in Windows-Rechner reinsteckt, geht eine Routine los, die nach einer bestimmten Datei auf diesem USB-Stick sucht und letztendlich dann möglicherweise auch automatisch Code ausführt. Und wenn das dann eben Schadcode ist, habe ich einen Rechner infiziert, alleine dadurch, dass ich den da reinstecke. Und also das kann man Leuten erklären und wenn man dann halt so Spionagesoftware über so einen Weg in sein Unternehmensnetzwerk lässt und dann möglicherweise in einem Hochsicherheitsbereich in der Forschung und Entwicklung bei Versicherungen, bei Telekommunikationsanbietern an persönliche Daten kommt, dann ist das natürlich sehr viel wert. Die andere Gefahrenquelle ist natürlich das Internet selber. Das heißt, es gibt mittlerweile so viele manipulierte Suchanfragen bei Google, wo man einfach beim Suchen nach täglichen Buzzwords, also im Prinzip bei der Nachrichtenrecherche auf schädliche Webseiten gelangt. Also würde mich nicht wundern, wenn man morgen unter dem Schlagwort Gutenberg in den Top 30 der Google-Anfragen auch entsprechende Webseiten finden würde. Also alleine so, also über so einen Weg können auch schon Schädlinge in ein Unternehmen geraten und das den Leuten begreiflich zu machen, ist dann natürlich auch nicht so ganz einfach, weil das teilweise auch einfach mit zum täglichen Leben dazu gehört, dass man seine Bankgeschäfte in der Mittagspause vom Firmen-PC aus macht. Warum soll man erst langwierig und umständlich zu der Filiale fahren oder das eben abends machen, wenn man das eben genauso gut von der Firmeninfrastruktur aus vom Arbeitsplatz erledigen kann?
Bankgeschäft war sicherlich ein Stichwort. Es gibt nämlich noch einen Aspekt, der für Unternehmer sehr wichtig ist und der jetzt hier noch gar nicht angesprochen wurde. Was passiert, wenn Sie diese Compliance nicht vorweisen können? Sie haben ein Ratinggespräch bei Ihrer Hausbank. Die Hausbank sagt, naja, ist ja nett von dir, dass deine Mitarbeiter machen können, was sie wollen. Aber für den Kredit, den du nachfragst, du hast diese Compliance nicht gemacht, können wir dir halt keine günstigen Konditionen geben. Du zahlst halt einfach mehr Zins. Und aber das ist eigentlich aus Unternehmersicht ein sehr, sehr bedrohliches, was heißt bedrohlich, ist halt ein sehr unerfreuliches Instrument.
Wenn ich da einhaken darf, es geht ja nicht um die Frage, keine Compliance aufzustellen oder keine entsprechende Policy aufzustellen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass ich nicht einfach Catch-as-Catch-Can machen kann, gerade in Bezug auf Internet und all die Gefahren, die dort lauern. Es geht aber darum, das mit Augenmaß zu machen und so aufzusetzen, dass es passt. Und da muss man nochmal sagen, aus meiner Sicht, so wenig Kontrolle wie nötig, aber die muss ich klar und deutlich festlegen und so viel Freiheitsgrade wie möglich. Und wenn an bestimmten Stellen eben nur wenig Freiheitsgrade möglich sind, dann sind sie nur wenig möglich. Aber ich will ja auch nicht eine Kultur des Misstrauens säen, wo ich den Mitarbeiter wirklich bis ins kleinste Detail in feste Bahnen presse und mich nicht wundern darf, dass dann auch keine kreativen Vorschläge mehr rauskommen oder nicht die Eigeninitiative auch gefördert wird.
Herr Dr. Wiele.
Ja, als Mitglied einer Institution, die sich ja doch relativ stark mit Normen und Ähnlichem befasst, vielleicht dazu auch eins. Es ist immer sehr überraschend, wenn wir zum Beispiel bei Unternehmen einführen, so ein Sicherheitsmanagement nach ISO 27001. Da erwarten die Unternehmen dann meistens, dass diese Dinge, also die Maßnahmen, bis ins Kleinste geregelt sind, dass da genau drin steht, was sie den Mitarbeitern vorschreiben sollen, wie sie die Firewall einzustellen haben und so weiter. Nichts davon ist aber da. Die ISO ist absichtlich eine unscharfe Norm, bei der man sich erstmal genau anschaut, wie tickt so ein Unternehmen eigentlich, was braucht es denn genau und welche Sicherheit braucht es für ihr Business? Und da kann eben durchaus dabei rauskommen, dass es mal das ein oder andere Kreativunternehmen gibt, wo man viel mehr erlauben muss, damit die Leute vernünftig arbeiten können, als wie zum Beispiel in einer Produktionshalle, wo ja jeder Akt sofort gefährlich sein kann. Das heißt, die Maßnahmen und das Feintuning der Regeln ist schon in einem ganz großen Spielraum möglich. Und wichtig ist halt nur, dass es bewusst geschieht. Also Compliance heißt häufig, dass man nachweisen kann, dass man für sein eigenes Geschäft die richtigen stützenden Sicherheitsregeln gefunden hat und nicht, dass man die schärfsten Regeln eingeführt hat, die überhaupt denkbar sind. Von daher ist es also durchaus möglich, Freiheitsrechte auch sehr weit zu erhalten und trotzdem compliant zu sein. Hängt von der Norm ab, ist aber häufig ein viel größerer Spielraum da, als man denkt.
Aber das macht die Sache im Grunde sehr, sehr schwierig. Denn wenn ich überhaupt keine Vorlage habe, wo ich sagen kann, ich habe Unternehmen in der Branche, dieses Sicherheitsrisiko und jetzt habe ich so ein Raster, jetzt muss ich mal sehen, da muss ich das ändern, das verbieten, das erlauben, hier einschränken. Wie macht man das im Personalmanagement? Wie kann man so vorgehen? Muss man das alles selbst erfinden oder guckt man sich woanders an, wie die das gemacht haben und ob sie Erfolg damit haben? Herr Stams, können Sie dazu etwas sagen?
Dazu gibt es ja zum Glück auch Beratungsunternehmen, die bei sowas unterstützen und da
gut,
auch helfen.
Gut, Sie sind ein Berater, wir wissen es jetzt, okay, aber ja. Dann lassen Sie doch mal Ihr Wissen raus.
Ja, nochmal, ich habe letztlich mehrere Kriterien, die ich mir anschaue. Einmal, wir haben es schon gerade angesprochen, ist die Frage, welche Art von Business. Selbst innerhalb ein und desselben Business brauche ich möglicherweise nicht eine durchgängige Policy für alle Mitarbeiter. Da muss ich unterscheiden Außendienst, Innendienst, Produktion, Forschung und Entwicklung. Das kann innerhalb eines Unternehmens auch mehrere Policies geben, die dort gelten. Wichtig ist natürlich nur, dass es nicht nach Gutsherrenart verteilt wird. Da würden auch natürlich die Mitbestimmungsgremien meckern und sagen, das ist hier aber keine Gleichbehandlung der Mitarbeiter, sondern ich muss es natürlich im Zweifelsfall auch begründen können, und zwar mit der Funktion und Tätigkeit. Habe ich einen Job, in dem es erforderlich ist, regelmäßig auch mit anderen Externen in den Datenaustausch zu gehen, dann muss ich das in irgendeiner Form ermöglichen. Habe ich aber umgekehrt eine Tätigkeit, wo ich im Grunde genommen diese Erfordernis gar nicht habe, dann brauche ich das auch nicht aufzusetzen. Also brauche ich nochmal eine IT-Policy nach Augenmaß, die sich an den Anforderungen der jeweiligen Tätigkeiten und des Geschäftes ausrichtet.
Unterstützt der TÜV solche Sachen in dieser Art? Hilft ja den Unternehmen da, einen eigenen Weg zu finden?
Ja, genau das. Also wir haben ja auch unsere Beratungseinheiten. Das heißt, wir helfen schon dabei, die entsprechende Norminterpretation dann auch zu finden. Vielleicht noch ein illustrierendes Beispiel jetzt auch, weil wir ja Journalisten mit am Tisch haben. In einem normalen Unternehmen würden Sie zum Beispiel häufig die Policy finden, dass ein Mitarbeiter nicht Daten auf seinem PC speichern soll, die er ja praktisch seinem Unternehmen entziehen kann. Was machen Sie aber zum Beispiel mit Journalisten, einem Unternehmen, das also mit Journalismus sein Geld verdient, die aber ihre Informanten haben und die eventuell halt mit Informationen umgeben, die nur ihnen persönlich anvertraut werden, aber nicht dem Unternehmen, für die sie gerade arbeiten. Das heißt, da müsste man schon wieder hingehen und sich überlegen, wie ermögliche ich denn jetzt den Mitarbeitern dieses Unternehmens, dass sie trotzdem sicher arbeiten, dass sie größere Freiheiten haben und ihrem Job gerecht werden können, das Ganze aber trotzdem irgendwie geregelt machen können. Und dann landet man eben doch bei Sonderregeln oder eben auch mal bei abgetrennten Netzen, wo bestimmte Bereiche halt zum Beispiel gegen die Personalabteilung und so getrennt werden müssen. Das heißt, es gibt keine Regel, die man ja über jedes Unternehmen stülpen könnte oder auch nur in Unternehmen über jede einzelne Abteilung. Kann man so gut zeigen.
Aber nehmen wir mal ein ganz dummes Beispiel. Zum Datenschutz gehört auch, dass man diese Rondomaten, die auf dem Tisch da stehen bei den Leuten, wo die Telefonnummern drin sind, die man so drehen kann, dass man die eigentlich abends einschließen muss. Haben Sie schon mal einen erlebt, der das eingeschlossen hat?
Ja. Also es gibt durchaus Institutionen, die das dann hinkriegen.
Gehört das mit zur Policy?
Unter Umständen ja. Nochmal, eine Policy kann ja alle möglichen Bereiche umfassen. Geht das Mikro? Ja. Eine Policy kann ja alle möglichen Bereiche umfassen und auch das ist etwas, was ich regeln kann. Da ist es natürlich auch wichtig, dass ich den Mitarbeitern erkläre. Das heißt, dass sie nicht das Gefühl haben, dass es gemacht wird, um die Mitarbeiter zu ärgern, sondern dass ich es natürlich mache und das ist natürlich in sensiblen Bereichen. Wir hatten eben das Beispiel Bank oder Telekommunikation, wo es natürlich auch viele Kundendaten gibt. Da muss ich von Anfang an dafür sensibilisieren.
Und wer guckt nachher danach? Wer läuft abends rum und guckt, ob die Dinge alle eingeschlossen sind?
Naja, das ist auch wieder die Frage, wie weit ich nach Stichproben sowas auch mir ansehe oder wie weit ich dann darauf vertraue. Aber im Zweifelsfall werden Sie sicherlich nicht einen Zentralbeauftragten zur Kontrolle von Visitenkartenständern haben, sondern im Zweifelsfall muss ich es über die Führungskräfte regeln. Das heißt, die Führungskraft ist diejenige, die als verlängerte Arm der Unternehmensführung dafür verantwortlich ist, eine Policy zu überwachen und durchzusetzen. Und im Zweifelsfall bitte ich auch die, wenn ich das Gefühl habe, dass das missbraucht wird oder zu offen und zu großzügig geregelt wird, über die Führungskräfte auch versuchen, engmaschiger zu gestalten.
Da kann ich gleich noch mit rein was ergänzen eventuell. Also wenn wir uns mit solchen Richtlinien befassen, versucht man Richtlinien in einem Unternehmen, also Policies durchzusetzen und man hat die Führungskräfte nicht mit im Boot, hat man sowieso ein Riesenproblem, weil im Normalfall die Mitarbeiter eben nicht auf so eine IT-Abteilung gucken, die da irgendwelche Policies von sich gibt, sondern erstmal schauen, was macht denn der eigene Chef eigentlich, wie hält der es damit? Und wenn, das ist auch noch wieder so ein Sonderproblem, man braucht sie, um erstens für Verständnis für die Regeln zu werben, zweitens zu zeigen, dass sie wirklich wichtig sind und dann eben im Zweifelsfall auch, um sie durchzusetzen. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die zum Beispiel die Erlaubnis überhaupt frei aufs Internet zuzugreifen, an eine persönlich ausgesprochene Erlaubnis des Abteilungsleiters binden, sodass der Mitarbeiter von vornherein weiß, das ist so eine Art Goodie, das ich jetzt bekomme, weil ich mich als vertrauenswürdig erwiesen habe, kann mir von dieser Stelle notfalls auch entzogen werden. Und es ist genau auch die Person, die wahrscheinlich den engsten Kontakt hat und merken wird, wenn das Regelbefolgen nicht funktioniert. Wäre auch eine Möglichkeit.
Eine Frage an den IT-Fachredakteur Markt und Mittelstand. Dieser Name ist ja Programm, aber wie sieht es denn bei Ihnen mit der Policy aus?
Also wir dürfen zum Beispiel nichts downloaden, ohne unseren IT-Administrator per Mail oder per Telefon um Erlaubnis gebeten zu haben.
Also auch keine PDF-Dateien oder sowas?
Das ist auch wieder so ein Fall, da kommt es drauf an. PDF-Datei von vertrauten, also von vertrauenswürdigen Quellen ist okay. Von unbekannten Quellen, also die erkennbar als Spam rumgehen, ist ja klar.
Wie sieht es mit Flash aus? Darf auch gar nicht aufmachen. Bitte? Flash, wie sieht es damit aus?
Flash-Animation, so Filmchen, also überhaupt nicht. Das ist praktisch, also es gibt von der FAZ-Unternehmensgruppe da eine sehr rigide Vorgabe und da ist im Grunde alles so geregelt, dass man halt mit seinem IT-Administrator, mit seinem IT-Verantwortlichen das klären muss. Der macht das dann oder macht es eben nicht.
Also da ist ja der Fachverstand da. Reicht das aus, Ralf Benzmüller, was wir da eben gehört haben? Oder?
Ja, wie gesagt, das ist halt ein hochsensibles System und es hängt halt wirklich davon ab, in welchem Unternehmensbereich ich tätig bin, in welchem Gebiet mein Unternehmen angesiedelt ist. Wenn das halt wirklich so eine, ich sag mal, eine Bank ist, ne, wo ich eben hochsensible Daten habe oder wo möglicherweise auch Gelder fließen und dann kann ich mit dem Rechner oder auch, ich sag mal so, in der Produktionslinie, ne, da jetzt irgendwie so eine Internetverbindung aufzumachen, das sieht jeder ein, dass das Quatsch ist. Ne? Also, dass man da am Arbeitsplatz eben dann nicht den Steuerrechner für die Produktionslinie dazu nutzt, um irgendwelche Seiten im Internet aufzurufen.
Naja, dieses Stuxnet-Thema war ja nun letztes Jahr in dieser Richtung aktiv.
Stuxnet ging schon ein bisschen anders.
Ja, wie? Führt zu weit. Ja.
Also ich sag mal, der Anfang von Stuxnet war im Prinzip ein USB-Stick. Auf diesem USB-Stick wurde eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die bis dahin unbekannt war. Über diesen Weg ist ein erster Schädling auf den PC gekommen. Dieser Schädling hat dann im Netzwerk nach bestimmten Rechnern gesucht, die bestimmte Drucker haben und die eine bestimmte Software haben. Und zwar die Software, die diese Industrieanlagen steuern. Und die haben ganz gezielt diese Rechner gesucht, wo dann die Entwickler die Programme für die Steueranlagen entwickeln und haben sich in diese Software reingeklinkt. Und dann beim Erstellen der Software für die Steueranlagen, den Originalcode in manipulierten Code umzuwandeln, sofern der bestimmten Bedingungen entspricht.
Aber das muss man vielleicht gar nicht so im technischen Detail vorführen. Ja. Quelle der Ursache und des Bösen war ja der USB-Stick, den jemand halt auf der Straße gefunden hat oder auf dem Parkplatz mal ausprobiert hat.
Ein viel schöneres Beispiel ist eigentlich Konfigger, weil das halt so, auch so ein bisschen das Thema Richtlinien auch ein bisschen festmacht. Also Konfigger hatte auch mehrere Verbreitungswege. Einer war eben auch dieser USB-Stick, wo dann so ein Fenster aufging und wenn man auf den falschen Knopf gedrückt hat, war der Rechner infiziert. Danach hat er sich wie wild im Netzwerk verbreitet und hat versucht, auf Freigaben zuzugreifen und hat eine Liste von etwa 200 Passwörtern ausprobiert, wo halt so die gängigen Passwörter drinstehen, sowas wie Test 1, 2, 3, Admin, Root, alle möglichen Zahlenkombinationen, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 bis 9 und so weiter. Also all diese ganzen doofen Standardpasswörter, die überall durch die Firmen geistern, und hat es halt eben damit geschafft, sich auf alle möglichen Rechner im Netzwerk zu verbreiten. Und das Dritte, was er dann gemacht hat, war eine Sicherheitslücke auszunutzen, die eigentlich schon 3 Monate lang gefixt war. Und wenn man sich dieses Konglomerat an Sachen mal anguckt, USB-Stick, ne, also Verwendung von bestimmten Geräten an Rechnern ist eine Sache, die per Richtlinie definiert werden kann. Passwort-Policies. Ne, wenn ich eben nicht so ein schwaches Passwort nehme, was in so einer Liste von 200 Passwörtern drinsteht, sondern ich halt verlange, dass die Passwörter auch eine entsprechende Komplexität und eine entsprechende Länge haben, dann bin ich da halt auch gegen diese Angriffe geschützt. Und wenn ich ein entsprechendes Patch-Management, auch eine Sache, die man per Richtlinie dann regeln kann, entsprechend ausrolle, dann habe ich einfach mit dem ganzen Thema Konfigger keine Probleme gehabt, aber da alle diese Richtlinien offenbar missachtet wurden, hat das Ding im letzten Jahr einen riesen Schaden verursacht.
Nach allem, was ich jetzt gehört habe, ist das ja einmal ein schwieriger Prozess, sehr individuell auf jedes Unternehmen abgestimmt, auch nicht einheitlich im Unternehmen. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, dann ist man doch, glaube ich, noch gar nicht fertig, Herr Stamms, sondern das muss doch wohl eine gewisse Zeit lang entwickelt werden. Und das würde mich mal interessieren, wie lange dauert das, bis eine solche IT-Policy, die irgendwie so stabil ist, dass man sagt, jetzt greift sie wirklich. Wie lange da braucht man im Unternehmen dafür? Ein Jahr, zwei Jahre?
Also das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie umfangreich die Policy ist, die ich letztlich einführen will. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch durchaus in der Lage bin, in 3 bis 6 Monaten eine funktionierende IT-Policy einzuführen im Unternehmen. Ich gebe Ihnen aber recht, ich bin eigentlich nie fertig mit einer Policy, weil die sich auch permanent ändern und anpassen muss. Wir wissen alle, dass das Internet sich weiterentwickelt, dass die Technik sich weiterentwickelt. Vielleicht haben wir morgen schon eine neue Technik, die wir hier heute alle noch nicht kennen. Und insofern muss ich das natürlich auch immer wieder anpassen. Und ich muss es natürlich auch anpassen an das Verhalten der Mitarbeiter. Ja, das heißt, ich sollte sicherlich auch von Zeit zu Zeit überprüfen, ob die Policy, die ich einmal aufgestellt habe im Jahre 2011, in 2012 noch zeitgemäß ist oder ob sie dann mittlerweile zu eng oder zu weit gefasst ist. Insofern ist es kein statischer, sondern eigentlich immer ein dynamischer Prozess. Mhm.
Ja, auch dazu vielleicht eine ganz schöne Illustration wieder, was das bedeuten kann. Ich habe selber mal gearbeitet für ein Unternehmen, was ursprünglich mal eigentlich aus dem produzierenden Gewerbe kam und wo man relativ enge Policies haben konnte. Zum Beispiel die strikte Regel, dass niemand auf seinem Computer Administrationsrechte hat. Dann hat dieses Unternehmen eine, sagen wir mal, kreative Sparte dazu genommen, die auch auf, ja, in verschiedenen Städten Veranstaltungen durchgeführt hat und hat aber diese Policy, die für jeden Rechner galt, auch zum Beispiel übernommen für einen Rechner, der für nichts anderes da war, als einfach Badges auszudrucken. Also diese kleinen Namensschilder, die man so hat. Ich habe dann selber erlebt, dass wir dann irgendwann mal standen zu Beginn so einer Veranstaltung. Man hatte einen neuen Drucker mitgegeben dem Veranstaltungsteam, der sollte angeschlossen werden. Jetzt gab es keine Administrationsrechte. Gut, ich durfte dann anrufen und nachfragen, was wir denn jetzt machen und war also mit einem Administrator konfrontiert, der mir so nach und nach ungefähr 6, 7 Passwörter genannt hat, von denen er glaubte, dass die vielleicht auf diesem Rechner zutreffen würden. Ich wusste dann hinterher sein Passwortbildungsprinzip, ich kannte 6, 7 Passwörter und hier war es dann einfach so, dass eine Regel, die in dem Fall für einen Unternehmensteil viel zu eng gefasst war, nicht rechtzeitig da rausgenommen wurde. Das heißt, da hätte man sich in dem Moment, wo man sein Geschäft weiterentwickelt hatte, genau hinschauen sollen und sagen, hier haben wir ein paar Sonderfälle. Da ist das Ganze vielleicht nicht angebracht und kann vielleicht sogar zu Problemen führen. Das ist so ein Grund, warum man halt ständig wieder hinschauen muss, wenn sich so ein Unternehmen weiterentwickelt.
Ich glaube, dass man in der Planung nicht alles überschauen kann, was passieren kann, was passieren könnte. Es wird alles passieren, was passieren kann. Das kennen wir ja von Murphys Gesetzen. Und den Überblick, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer da zu finden und zu sagen, ich bin für alle Fälle gewappnet. Geht nicht.
Herr also Dörfler, sicherlich, ich würde da ganz kurz einen kleinen Aspekt so zum Ende der Diskussion also als neues Thema anschieben wollen. Was heißt neues Thema? Wie aufwendig ist es eigentlich für ein Unternehmen, eine vernünftige Policy zusammenzustellen? Man muss mit dem Steuerberater reden, Rechtsanwalt, IT-Experten, vielleicht noch einen Dienstleister, der sich besonders mit dieser Thematik auskennt, mit Beratern, mit dem TÜV. Also irgendwann ist man bei einem Betrag, wo man sagt, okay, ich wollte eigentlich keinen neuen Mitarbeiter dafür einstellen, aber jetzt habe ich ungefähr so viel ausgegeben. Wie aufwendig ist es also? Muss man wirklich so viele Stellen fragen, um ganz sicher zu sein? Oder gibt es da, sag ich mal, Standardvorschläge, die man modifizieren kann und eben mit Experten also und auch in einer kleinen Runde sozusagen abstimmen kann? Also Frage an Sie.
Okay, also das ist davon abhängig, mit was für einer Art von Organisation man es zu tun hat. Kleines Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das ist relativ einfach. Großes Unternehmen mit vielen einzelnen Abteilungen, nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht eine große Bank, die wird, wenn sie das systematisieren will, auch durchaus mal 1, 2 Jahre brauchen, bis sie hinterher mit einem Regelwerk dasteht, mit dem sie weiterarbeiten kann und ist dann aber sofort wieder in dem üblichen Zyklus drin, dass sie es regelmäßig überprüfen muss. Das ist bitter, aber es gibt im Grunde keine andere Möglichkeit, diese ja, einfach individuelle Komponente in den Griff zu bekommen.
Kann man denn bei der Anschaffung der Hardware, bei dem Aufbau und der Entwicklung der Firmen-IT schon von vornherein bestimmte Geräte und Zubehörteile auswählen, die es mir erleichtern, künftig solchen Gefahren zu begegnen, ohne da feste Regeln aufstellen zu müssen? Vielleicht Ralf Benzmüller nochmal.
Also das möglicherweise auch schwierig. Also wenn ich zum Beispiel eine Regelung habe, die sagt, ich darf an meine USB-Ports nur bestimmte Geräte anschließen, also zum Beispiel bestimmte USB-Festplatten oder bestimmte USB-Sticks einer bestimmten Marke oder die einen bestimmten Schutzmechanismus integrieren, dann muss ich, bevor ich diese mir jetzt ein paar Dutzend oder ein paar hundert USB-Sticks kaufe oder USB-Festplatten kaufe, gucken, ob die mit dieser Policy, die ich da entsprechend umsetzen will, überhaupt funktionieren. Also deswegen, eigentlich ist so eine Richtlinie zu erstellen oder Richtlinien zu erstellen oder Policies zu erstellen, ist eigentlich ein ganz tiefer Einblick oder ist eigentlich eine philosophische Tätigkeit, die mir sehr viele Einblicke oder Erkenntnisse darüber gibt, wie ich mit meinen Mitarbeitern und mit meinem Unternehmen umgehen will. Und erst wenn ich all diese Entscheidungen getroffen habe, wie ich mein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern ist, in den entsprechenden Abteilungen, wie viele Freiheitsgrade ich denen geben will, erst wenn ich all diese Entscheidungen getroffen habe, kann ich an die Umsetzung der Richtlinien gehen. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass man Hardware anschafft, und also das ist der einfachste Fall, oder dann auch entsprechende Softwarelösungen einsetzt und Betriebssysteme härtet und so weiter.
Also die Probleme entstehen ja durch die Löcher in unserer IT. Das heißt, überall, wo was reinkommen kann. Das ist LAN, das ist WLAN, das ist USB, möglicherweise Bluetooth. Gibt es keine Software, die alle diese Türen überwacht und sagt, pass auf, wenn da was reinkommt, dann gucke ich erstmal, ob da nicht irgendeiner versteckt ist da drin.
Ja, also eine andere Sache ist natürlich, also ich habe vorhin diese Unterteilung in technische und soziale Lösungen, und natürlich ist es immer viel einfacher und auch für das Unternehmen letztendlich und auch die Mitarbeiter angenehmer, wenn es verlässliche technische Umsetzungen gibt, mit denen man solche Richtlinien dann auch entsprechend umsetzt. Und da sind unsere Lösungen natürlich auch entsprechend maßgeschneidert. Aber das Ganze muss eben eingebettet sein in ein größeres Framework, wo eben dann auch die Eigenheiten der Firma und auch letztendlich die Konsequenzen dessen, was man denn da umsetzt, vorher durchdacht sein wollen. Weil wir haben mit unseren Lösungen die Möglichkeit, bestimmte Zugriffe auf Webseiten zu unterbinden. Das heißt, wenn ich meinen Mitarbeitern dann aber irgendwie verbiete, Facebook und alle anderen sozialen Netzwerke während der Arbeit aufzusuchen, dann geht meinem Marketing oder meiner Vertriebsabteilung möglicherweise aber auch der eine oder andere Kontakt verloren. Und wenn ich mir das vorher nicht durchdacht habe, dann verschlimmbessere ich die Lage eigentlich nur.
So, jetzt haben wir zwei Meldungen. Herr Stams, wenn Sie bitte beginnen würden.
Danke. Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ich muss ja auch mal gucken, ich muss ja nicht immer gleich mit dem GAU rechnen und damit das schlimmstmögliche Ereignis eintreffen kann, sondern es gibt ja auch noch, ich sag mal, ganz viele Graustufen dazwischen, und Social Networks ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja wirklich eine ganz große Bandbreite, wie in verschiedenen Unternehmen damit umgegangen wird. Die einen, die das als reines Privatvergnügen sehen und betrachten und deswegen auch völlig verbannen und von vornherein solche Zugänge sperren. Und andere, die sagen, das ist für uns auch eine Akquisitionsplattform und wir möchten damit, Thema Recruiting zum Beispiel, auch gleichzeitig dafür sorgen, dass die Mitarbeiter auch ein Stück weit unsere Botschaft auch nach draußen tragen. Auch hier wieder habe ich ein zweischneidiges Schwert. Will ich den Mitarbeitern sozusagen von vornherein eine gewisse Botschaft aufoktroyieren und sagen, aber bitte nur in dem und dem Bereich, oder gestalte ich es relativ frei, auch auf die Gefahr hin, dass dann möglicherweise auch kritische Äußerungen zum Unternehmen kommen. Und das hat wieder was damit zu tun, wie gut ich die Mitarbeiter darauf einstelle, dafür sensibilisiere, wie gut dieses Thema auch im Sinne des eigenen Commitments gelebt wird. Und insofern ist das ein sehr gutes Beispiel, wo es nicht alleine nur um die reine Sicherheit geht, sondern auch die Frage, wie weit will ich mich über die Mitarbeiter multiplizieren oder will ich mehr oder weniger einen Closed Job draus machen?
Herr Dr. Wiede, Sie hatten sich ja auch noch gemeldet.
Genau, also da muss man dann auch im Blick behalten, dass genau dabei die Technik ja auch helfen kann. Also so eine technische Sicherheitseinrichtung muss ja auch nicht immer sofort mit der Blockade oder der absoluten Sperre zuschlagen, genau. Sondern da kann zum Beispiel passieren, nehmen wir mal an, der Mitarbeiter kopiert abends um 10 eine wichtige Kalkulationsdatei auf einen USB-Stick. könnte man sperren, wenn es aber gerade noch geht, könnte die Software auch sagen, Achtung, hier ist was, was heikel ist, wenn du das wirklich willst, mach es, aber wir protokollieren das zum Beispiel für die Administration oder Ähnliches. Dann wird man halt nicht zur Business-Sperre. Der Mitarbeiter, wenn er wirklich arbeiten will, kann es tun, fühlt sich nicht gegängelt und wenn er ein gutes Gewissen hat, wird ihn das nicht weiter stören. Also auch da gibt es Möglichkeiten tatsächlich auch, die technischen Systeme für diese Sensibilisierung mit einzusetzen.
Wir sind hier auf der CeBIT und ich glaube, ein Thema ist hier angesprochen, was völlig neu sein wird nachher auch. Wenn man alle Aktivitäten der Computer in die Cloud legt, wenn man sie rausgibt, wenn man woanders speichert, wenn man eigentlich die eigene EDV so ein bisschen vernachlässigt und sagt, die machen das schon woanders. Was gibt das denn da an neuen Gedanken?
Naja, wenn der Server außerhalb des Geltungsbereichs der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland liegt, beispielsweise auf den Cayman Islands, dann haben sie ein Problem, wenn es zum Streit kommt, das ist ganz klar. Ich denke, das ist auch sehr zweischneidig, das Thema Cloud. Also das ist ein Thema, das in Richtung Datenschutz geht und das müssen ja auch die Betreiber von solchen Services garantieren. Also sie müssen schriftlich garantieren, dass sie in der Lage sind, diese gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Nur Papier ist geduldig, wie wir wissen.
Denken Sie an Amazon und WikiLeaks. Ruckzuck war es weg. Wenn Ihnen also, das passiert als Geschäftsmann und plötzlich macht einer Batsch, Bumm.
Für unsere Zuhörer hier, das Thema Cloud ist morgen hier unser Diskussionsthema, ebenfalls um 16 Uhr. Da werden wir über die ganze Problematik eine ganze Stunde sprechen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie natürlich gerne wiederkommen. Wir würden uns freuen. Ich merke mir jeden Einzelnen.
Vielleicht darf ich zu dem Thema auch noch zur Illustration was beitragen. Es gibt teilweise auch bestimmte Prozesse, Personalprozesse, die ich sogar auslagern muss. Ich nenne mal ein Beispiel, Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, 360-Grad-Feedback, wo es um, Führungsinstrumente geht, wo ich eine Anonymität sicherstelle, die ich auch sicherstellen muss, weil das in der Betriebsvereinbarung mit den Mitbestimmungsgremien entsprechend geregelt ist. Das muss auf einem externen Server laufen. Natürlich kann ich dann auch Auflagen erstellen und sagen, dieser Server muss innerhalb des Gebietes der EU stehen. Das reicht oft schon aus, manchmal vielleicht auch innerhalb von Deutschland. Und dann muss ich aber auch entsprechend das so sicherstellen, dass dann die Anonymität gewährleistet ist und auch in anonymer Form durch ein Beratungsunternehmen verarbeitet und nur die Endergebnisse dann wieder für die Geschäftsführung oder für die Mitarbeiter aufbereitet werden müssen. Insofern ist es ja nicht so, es ist ja eine Illusion zu glauben, ich könnte mich abschotten. Ich meine, ich kann das theoretisch, aber dann nehme ich mir auch alle Chancen, alle Möglichkeiten, auch ein Unternehmen auch im Sinne der Produktivität weiterzubringen und weiterzuentwickeln, denn zur Produktivität tragen nun mal auch die Mitarbeiter in erheblichem Maße bei, zumindest in den meisten Business-Sektoren ist das so. Und insofern muss ich natürlich von vornherein auch eine gewisse Durchgängigkeit haben, die Cloud hin oder her teilweise auch einfach erforderlich macht, auf externe Server zuzugreifen.
Ja, vielleicht auch als Ergänzung, rein praktisch sieht das dann oft so aus. Nehmen wir mal an, ein großes Unternehmen lagert Dienste, die bisher intern waren, wirklich aus. Das können ja auch Banken und Versicherungen verstärkt tun. Dann gibt es halt fast immer dort irgendeinen Service- oder Produktverantwortlichen, der darauf achten muss, dass eben über die sogenannten Service-Level-Agreements im Endeffekt gespiegelt wird, dass sich der Anbieter auch an die Policies hält, die im Unternehmen gelten. Und da gehört dann mitunter eben auch zu, dass mal ein Test gefahren wird oder dass das einfach hinnehmen muss, dass der Kunde ein externes Unternehmen beauftragt, ihm auf den Zahn zu fühlen, ob er gewisse Mindeststandards einhält. Das wird dann halt über diese Schiene nach außen weiter verlagert.
Ja, das war eigentlich das Schlusswort, ein rundes Thema. Schönen Dank dafür. Was ich gelernt habe, wir müssen mit einer IT-Policy in einer Firma den Mangel der Hardware und der Software, die wir gar nicht viel besser machen können im Moment, durch Verstand und durch Mitarbeiter und mithelfen wollen und mitarbeiten wollen, ausgleichen. Das heißt, wir müssen das Verständnis und das Wohlwollen der Mitarbeiter haben und ihnen den Sachverstand zur Verfügung geben. Und dann sind die meisten Probleme eigentlich schon gelöst oder wir sind auf dem Weg der Lösung. Schönen Dank für Ihre Meinung, schönen Dank für Ihre ganzen Einwände und die ganzen Beispiele, die Sie gebracht haben. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch etwas gefallen.
Und mir, ich habe dazu gelernt, dass wir vor 30 Jahren, als wir angefangen haben, es viel leichter hatten. Da hat keiner an der Policy gedacht und da hat keiner daran gedacht, dass da was Schlimmes passieren könnte, sondern man war froh, dass überhaupt was gelaufen ist. Das ist lange vorbei und jetzt wird es eigentlich immer komplizierter. und immer schwieriger.
Okay, schönen Dank, schönen Abend noch, viel Spaß auf der CeBIT und wenn Sie morgen wieder hier sind, jederzeit gern.
Harter, schwerer Tobak, würde ich sagen. Ja?
Ach ja. Klar, das, also diese ganzen Maßregeln, die man da verteilen muss, das muss schon genau durchdacht sein.
Ja.
Dass man da nicht zu engstirnig ist, dass man aber auch nicht zu viele Freiheiten lässt, das ist ja angekommen. Ich hatte ja so ein paar kleine Beispiele da drin, dass zum Beispiel dieser Rondomat, ich kenne keinen, der das Ding abends wegschließt, obwohl es im Datenschutzgesetz drinsteht. Denn es könnte ja die Putzfrau, die könnte ja mal schnell gucken, mit wem hat er denn überall Kontakt, wo gibt es denn die Telefonnummern da. Das war früher so bei den IBM-Schreibmaschinen, wo die Bänder in den Papierkorb geworfen wurden. Und wenn man die rausgenommen hat und hat die zweimal mal dem Spiegel oder irgendeiner Zeitung gegeben, dann konnten die einfach lesen, was da für ein Schriftverkehr beim Vorstandsvorsitzenden gelaufen ist. Und da ist wahrscheinlich auch vieles bei rausgekommen.
Ja, das denke ich schon. Aber wir haben auch wieder gesehen, wie eingeschränkt eigentlich unsere Technik ist, sowohl Hardware wie auch Software. Denn ohne, dass wir die Menschen schulen, damit umzugehen und verantwortlich damit umzugehen, kann man es gar nicht sinnvoll einsetzen, weil man eigentlich viel mehr verraten würde, als man Nutzen davon hat.
Mich hat es ein bisschen gewundert, als ich am Anfang die Frage gestellt habe mit der Fortbildung. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Mitarbeiter auch fortgebildet werden, dass die auch wissen, worum es geht. Denn wir wissen ja, dass nicht alle, sondern die wenigsten Menschen über Computer richtig Bescheid wissen. Und sie müssen mit den Computern arbeiten, obwohl sie gar nicht Bescheid wissen über diese Geräte.
Dann muss man ihnen eben Bescheid sagen.
Dann muss man mehr Fortbildung auch machen.
Ja, Bescheid sagen ist eben ein anderes Wort für Fortbildung. Vielleicht etwas einfacher, nicht so gebildet ausgedrückt wie du, aber ich bin ja stolz auf dich, dass du so gebildet bist, obwohl du gar keinen Doktortitel hast.
Den habe ich zurückgegeben.
Echt?
Ja.
Bist du über die nicht vorhandenen Fußnoten gestolpert mit den Füßen?
Genau. Das war bei mir so, dass ich den Daumen hochgehalten habe.
Ja, und dann, ich tue den auch hoch.
Daumen hoch, ja. Und dann habe ich das Gleichgewicht verloren dabei.
Aha. War der Daumen so schwer, dass du nach vorn gekippt bist?
Ja, ein Bit überbehalten.
Das war wahrscheinlich ein Kilobit. Okay, dann sagen wir Tschüss heute von der CeBIT. Morgen sind wir wieder da und ein Kilobit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.